Guten Morgen. Es ist mir eine Freude, dass ich heute bei euch sein darf. Ich habe mich wirklich gefreut und ich glaube, es ist länger als ein Jahr her, Norbert. Aber so eben, wenn man älter wird, dann verschwimmen ja so diese Zeithorizonte. Schön, dass ich heute Morgen mit euch Gemeinschaft haben darf, singen darf und dass wir gemeinsam Gottes Wort bewegen. Es geht. Halt! Liebe Grüße von meiner Frau, die wollte eigentlich mitkommen, hat aber Dienst heute Morgen, ist im Gebetsreich, lässt alle, die sie kennen, herzlich grüßen. Hat gesagt, ach, ich wäre eigentlich gerne mitgegangen. Beim nächsten Mal, vielleicht dann in einem Jahr. Schauen wir mal. Ja, Norbert hat es schon angekündigt, es soll um die Freude gehen heute Morgen. Ich möchte euch mitnehmen auf eine Predigtreise, die so ein bisschen, ich warne schon mal vor, die Predigt ist so ein bisschen Bibelarbeit auch ein bisschen Predigtstil, kleines bisschen persönlichen, bunter Blumenschaus und wir landen zum Mittagessen, wann immer das sein wird. Also lehnt euch zurück, willkommen an Bord, fasten Seatbelt, enjoy and relax, I'm the captain on this flight. Wir wollen jetzt ein bisschen über Freude nachdenken und was hat Freude, was sagt die Bibel über Freude? Was ist die Quelle der Freude? Kann man Freude machen? Muss man sich kitzeln, dass man anfängt zu lachen und ist dann fröhlich? Was ist der Ursprung? Also wir gucken so ein bisschen theoretisch an und auch praktisch. Und wenn ihr ganz verwirrt seid, dann hört das auf und dann gebe ich euch eine Hausaufgabe. Und die gebe ich euch eigentlich jetzt schon. Die Hausaufgabe ist, lest doch heute Nachmittag oder morgen, wenn es dann wieder schlechtes Wetter wird, einfach mal den Philipperbrief. Lest ihn mal laut, lest ihn euch vor, macht mal eine Kerze an. Setzt euch hin und lest das durch und lasst nochmal nachspüren, was wir heute so an Impulsen vielleicht zum Philipperbrief miteinander hier geteilt haben. Jetzt gucke ich, ich muss mich immer umgucken, wenn ich sehe, wo sind wir denn? Freude im Philipperbrief, da wollen wir hin. Und ich steige einfach mal ein mit dem Glücksreport 2023. Da werden die glücklichsten Länder der Welt miteinander verglichen. Warum sind Länder glücklich? Da gibt es verschiedene Sachen, wie ist die soziale Unterstützung im Land, das Pro-Kopf-Einkommen natürlich, die gesunde Lebenserwartung, Entscheidungsfreiheit, sein eigenes Leben leben zu können, Großzügigkeit und auch die Abwesenheit von Korruption. Das sind so die Glücksfaktoren, die werden statistisch immer evaluiert, so heißt es, und da wird geguckt, wie glücklich sind die Länder. Surprise, surprise, gar keine Überraschung, die glücklichsten Länder sind die Nordik, das sehen wir immer, die schneiden immer gut ab, ich weiß nicht warum, aber irgendwie machen die Dinge besser. Finnland ist offensichtlich das glücklichste Land, wo die Bürger beim Abstimmen sagen, wir sind glücklich, wir sind so richtig fett glücklich. Das viertglücklichste Land auf dieser Liste, die Erhebung war im Sommer, ist Israel, wo wir jetzt gerade so einen ganz anderen Kontext sehen, was wir aber immer auch problematisieren, umringt von Feinden mit dem Überleben am Kämpfen. Aber offensichtlich, die Bürger in Israel haben noch vor diesem Anschlag der Hamas abgestimmt und gesagt, wir sind total happy, also wir sind glücklich. Wir haben ein gutes, ausgewogenes Leben in diesem Land, was wir, wenn wir da hinschauen, sagen, oh, die Moslems da, die Araber, die Hamas, die Iraner von allen Seiten umkämpft. Nö, die Leute sind offensichtlich, wir sind so hinter Costa Rica und USA auf Platz 16 als Deutsche. Passt auch zu uns, so ein bisschen die Krummler sagen, eigentlich geht es uns ja gut, aber es könnte noch besser sein. So ein bisschen passt es. Also was, wie glücklich sind wir, wie viel Freude haben wir, einfach nur mal so als Impuls. Welches Lebensgefühl strahlen wir aus? Wir als Deutsche sind da nicht ganz oben, obwohl ich behaupte, ich bin ja beruflich viel unterwegs. Ich sage immer, wenn ich in Frankfurt den Flieger steige, von hier aus geht es bergab. Also es gibt vielleicht noch Südtirol oder in der Schweiz so eine Region, wo du sagen kannst, da ist der Himmel auf Erden, aber eigentlich sind wir es. Ja, wir haben keine Naturkatastrophen, wir haben keine Erdbeben, wir haben keine Tsunamis, wir haben eigentlich ein stabiles Regierungssystem. Da können wir drüber meckern, aber weil wir drüber meckern können, sehen wir, was wir für eine Freiheit haben. Es geht uns gut. Ja, wir sind nicht im korrupten System. Wir haben ein extrem kompliziertes Steuersystem, aber das ist irgendwie fair. Irgendwie ist es fair. Können wir jetzt drüber diskutieren. Also es geht uns sehr, sehr gut. Flieg mal nach Südamerika, flieg mal nach China. Geh mal dahin, wo Menschen in ganz anderen Situationen leben. Wir leben, sind top of the mountain, würden wir sagen. Wir sind ganz oben, hier auf Platz 16. Das ist aber so die deutsche Bescheidenheit oder Krummeligkeit, keine Ahnung. Wie ist es bei uns Christen? Was strahlst du für ein Lebensgefühl aus? Bist du glücklich? fröhlich, happy? Und wie korrespondiert das mit der Freude? Freude ist ja irgendwie so ein schweres Wort nochmal, hat noch mehr Impact, ist noch mehr so im Herzen verwurzelt, muss noch irgendwie so innerlich ja auch sein. Dem wollen wir heute Morgen ein bisschen nachspüren und wollen sehen, was sagt Gottes Wort dazu. Das ist total wichtig. Erich Fromm, ein Philosoph und Psychoanalytiker aus dem letzten Jahrhundert, kann man schon sagen. Ich weiß nicht, ob sein Name Programm war, weiß ich gar nicht, ob er so fromm war, aber er hat gesagt, er unterscheidet in seiner Psychoanalyse zwischen Vergnügen als kurzzeitigem Hochgefühl und Freude aus dem Gefühl, dass man auf dem Weg zur menschlichen Selbstverwirklichung spürt. Freude als Lebensprinzip, sagt er, steht quasi im Gegensatz zu Vergnügen als Lebensprinzip. Hedonismus, Vergnügen als Lebensprinzip und Freude als Lebensprinzip. Zwei Dinge, die sich gegenüberstehen. Also vielleicht dieses oberflächliche Happy Sein und Freude als tiefen Kern, als Weg zur Selbstverwirklichung. So sagte Erich Fromm das. Und der Nemesis, und dann höre ich auf mit den Alten, die zu zitieren, der hat eine schriftliche Diskussion gehabt im 4. Jahrhundert mit Thomas von Aquin. Das sind so die Kirchenväter der ersten Jahrhunderte. Im 4. Jahrhundert schreibt er: Natürlich können wir nicht sagen, ein gegenwärtiges Gut sei die Ursache der Freude. Ursache der Freude ist eine Tätigkeit. Ohne Tätigkeit keine Lust. Die Tätigkeit ist die einzige Quelle, aus der Freude entspringt. Ich sage nicht, ob das richtig ist oder falsch, sondern einfach mal, es gibt verschiedene Impulse, wie wir uns dem Thema nähern können, was generiert, was erzeugt Freude in unserem Leben, und wir wollen uns viel Zeit nehmen, den biblischen Befund anzuschauen und nicht auf die alten Kollegen hier zu hören, sondern einfach zu gucken, anhand des Philipperbriefs, was lesen wir da über die Freude, und da gibt es einiges zu lesen. Der Philipperbrief wird als Brief der Freude bezeichnet. Nirgendwo penetriert Paulus so stark die Freude. Mehr als 17 Mal hat er Stellen im Philipperbrief, sagt er, das macht mich froh, das ist schön, darüber wollen wir uns auch freuen. Er hat ganz viele Formulierungen, wir werden einige hier anschauen. Und die Frage stellt sich wirklich, Paulus, bist du ein seniler alter Mann? Du sitzt im Knast? Dein Dienst ist eigentlich fast zu Ende, du hast einiges erreicht, manches blieb dir verwehrt, du warst nicht überall da, wo du hin wolltest, und jetzt hast du so einen Sprechdurchfall in Bezug auf Freude. Du hast so einen totalen Flash, du sitzt da im Knast und die Situation, die schauen wir uns gleich an, die Situation, die er hat, die wir von außen betrachtet so anschauen, passt gar nicht zu dem, was er sagt. Und dann kann man sagen, die jungen Leute sagen, der hat geraucht. Ja, der hat was genommen. Der ist nicht alleine. Wisst ihr, was ich meine? Natürlich ist er nicht alleine. Christus lebt in ihm. Aber er hat vielleicht eine andere Perspektive und vielleicht einen anderen Zugang zu dieser Freude. Dem wollen wir nachspüren. Und die Frage bei dem Brief, jetzt bleiben wir ein bisschen theologisch, wenn so die Theologen die Briefe des Paulus analysieren, angucken, sagen, da schreibt Paulus an die Römer und das ist so sein theologisches Vermächtnis. Dann schreibt er mit den Galatern, um den Glauben nochmal zu klären, und mit den Korinthern, um die zu belehren. Da sagen viele der Theologen, auch der kritischen Theologen, der Philipperbrief kann gar nicht von Paulus sein. Der ist ja total unsachlich nur happy. Der ist überhaupt nicht kritisch. Der streitet nicht mit denen. Der ermutigt die, sagt, die machen das zwar falsch, aber lasse machen, Hauptsache Christus wird verehrt. Also er hat so ein paar untypisch paulinische Gelassenheit. Also hat vielleicht schon, steht unter einem besonderen Einfluss. Also ich sage, ich will es jetzt nicht penetrieren, er hat keine Drogen genommen, aber er hat einen besonderen Einfluss, der ihn so glücklich macht. Deswegen sagen manche Theologen, Philipperbrief im weitesten nicht von Paulus, der ist viel zu unkritisch. Aber er ist fröhlich. Und die Frage ist, meine Frage für euch, müsst ihr mitdenken, hat Paulus den Brief geschrieben, die Frage möchte ich mit euch die nächsten 20 Minuten anschauen, hat Paulus den Brief geschrieben, den Philipperbrief, weil er einen Brief schreiben wollte, mal richtig über Freude und Freude erklären wollte und Freude ausgestalten wollte und Beispiele bringen, war das sein Anliegen? Oder, das ist meine These, und da gucken wir, ob die stimmt oder nicht stimmt, könnt ihr selbst bewerten heute Nachmittag, oder ist Freude in dem Brief eigentlich eine Begleiterscheinung, die immer wieder aufpoppt, die man sieht, die er nebenbei nennt, weil er was ganz anderes zeigen möchte. Er hat ein ganz anderes Thema, aber beim Entfalten des Themas bricht die Freude immer wieder durch. Also ist Freude der Anlass, die Ursache und das Ziel des Briefes, oder ist Freude die Begleitmusik, weil Paulus über Dinge schreibt, die anders sind, die ihm am Herzen liegen. Ich glaube B, und wir werden es gemeinsam vielleicht versuchen anzuschauen. Paulus betet mit Freuden für andere. Ich habe ja so ein paar Verse hier aufgeschrieben, wie Freude sich in seinem Leben ausgestaltet. Ich tue allzeit meine Gebete für euch alle und ich tue das Gebet mit Freuden. Zwischenfrage, wir sind ja in der Predigt, praktische Anwendung. Wer betet mit Freude? Wem macht es Freude, wenn der den Missionsrundbrief liest und sagt, ich bete jetzt für die Missionare in Sri Lanka, in Thailand, in Südtirol, ja, da können wir ein Urlaubsappointment machen. Wer betet mit Freude für andere, anhaltend, immer wieder? Und Paulus empfindet Freude dabei. Die Frage ist, warum? Nimmt er sich das vor, ich muss jetzt fröhlich beten? Oder liegt es an was anderes? Wir werden es gleich ein bisschen versuchen zu entwirren. Paulus freut sich, wenn Christus verkündigt. Was tut's aber? Da war ein Streit, da haben einige gesagt, der predigt nicht richtig. Sagt Paulus, wenn Christus verkündigt wird, auf jede Art und Weise, es geschieht zum Vorwand oder in Wahrheit, da sagen die Kritiker, das kann nicht von Paulus sein, so unkritisch ist er nicht. So freue ich mich darüber. Und ich freue, in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleibe bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben. Euer Freude im Glauben ist mein Ziel in meinem Leben. Wenn ich auch geopfert werde, sagt er in Philipper 2, das steht hier unten noch, wenn ich auch geopfert werde bei dem Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich mit euch allen, freut euch auch mit mir. Er freut sich über Mitarbeiter im Dienst. Er freut sich über jedes neue Ereignis, kann man sagen, dass ich euch immer wieder dasselbe schreibe, das verdrießt mich, ich bin total happy. Also Freude kommt in jedem Kapitel x-mal vor, als Kennzeichen der gemeinsamen Beziehung, als Befehl, das haben wir heute in der Anmoderation von Norbert gehört, freut euch, das ist ja ein Befehl. Es ist nicht so, wenn ihr gerade mal Zeit habt, Schönbacher, wenn die Sonne scheint, der Fluss Bach nicht überläuft, wenn das Konto voll ist und du eine Tasse Kaffee vor dir hast, dann freu dich doch mal. Das ist nicht konditioniert an bestimmte Bedingungen. Paulus sagt es hier als Befehl. Freut euch alle Wege, alle Dinge. Freut euch. Wie kann man das machen? Das ist doch lieblos, so ein Befehl. Oder? Also ich werfe so ein paar Fragen auf und wir werden versuchen, die gleich noch ein bisschen miteinander anzuschauen. Paulus sitzt ja, da sind auch noch ein paar, also die These, die Behauptung für heute Morgen ist, Freude ist nicht das Kernthema von Paulus. Paulus redet in diesem Brief in einer konkreten Situation. Er liebte ja die Gemeinde in Philippi und er hat eine Beziehung zu ihr. Das war die erste Gemeinde auf dem europäischen Festland, die er gegründet hat. Lydia, wir kennen die Geschichte, die Purpurhändlerin. Und Paulus hat eine enge Beziehung und in dieser Beziehung war eine Wechselwirkung. Die haben WhatsApp geschrieben und Snapchat gemacht und so ein Zeug. Nein, haben sie nicht, aber sie haben einen Briefwechsel gehabt und haben Menschen hin und her gesendet. Die Philipper waren besorgt und haben gesagt, Paulus, wie geht's dir in Rom? Du sitzt im Knast, können wir dich versorgen? Und da war ständige Kommunikation und der Brief ist ein Bild dieser Kommunikation, wo Paulus mit dieser Gemeinde, die ihm total am Herzen liegt, wo er mit dem redet. Und in diesem Brief redet Paulus über vier Personen. Er redet über vier Personen, weil das Teil der Kommunikation war. Und bei den vier Personen, über die er redet, da stellen wir einen spannenden Lebensstil fest, wenn wir diese vier Personen anschauen. Die kennen wir aus diesem Brief und teilweise auch aus anderen Situationen in der Bibel. Wenn wir diese vier Personen anschauen, dann sehen wir, die haben alle ein paar Dinge, bei aller Unterschiedlichkeit sind ein paar Dinge gleich. Und ich glaube, die Dinge, die bei den vier Personen gleich sind, die führen dazu, dass der Brief immer Freude atmet. Könnt ihr mir noch folgen? Seid ihr noch bei mir? Hallo Schönbach? Müsst ihr aufstehen jetzt? Nee, seid noch da? Also, das war der theoretische Teil. Ich versuche jetzt zu zeigen, dass diese vier Personen, ich habe es ja aufgeschrieben, die eine selbstlose, eine demütige Lebenseinstellung haben, dass diese Einstellung Freude bewirkt. Und die Freude, die der Paulus kennzeichnet in dem Brief, ist die Begleiterscheinung, wo er diese vier Personen nennt. Vier Personen werden genannt. Die erste Person ist Paulus. Weil die Philipper haben gefragt mit einem Brief, die haben auch Timotheus gesendet hin und her und dann auch später den Epaphroditus und haben gesagt, Paulus, wie geht's dir? Was können wir für dich tun? Das Schöne ist, wo Paulus gefragt wird, hey Paulus, wie geht's dir? Kapitel 1 kommt diese Antwort. In Vers 12 sagt Paulus, danke, das Evangelium läuft. Paulus, wie geht's dir im Knast? Ja, Christus wird verkündigt. Hier, die fangen an, sich hier zu bekehren. So die Gefängniswärter und so weiter. Es läuft. Paulus wird gefragt, wie es ihm geht in seiner schweren Situation und er antwortet, danke, dem Evangelium geht's gut. Marco hinter wird gefragt, Marco, wie geht's dir? In deinem Job, in deiner Familie, in deiner Gemeinde, mit der Krankheit deiner Kinder, mit allen möglichen Dingen. Und dann kannst du so eine Box aufmachen und kannst sagen, ja. Und dann kommst du ins Reden. Paulus wird von der Gemeinde gefragt und er lenkt den Blick auf die Frage von sich weg und sagt, hey, es geht nicht um mich, es geht um das, was Christus aus meinem Leben macht. Das ist seine Haltung. Das spielt er auch nicht vor, wo er sagt, da bin ich total stolz drauf und irgendwas, sondern das ist seine Wesenshaltung, wo er sagt, okay, ich bin Paulus. Das war auch ein besonderes Vorbild, er ist bestimmt für uns als Vorbild zu nehmen, aber wir können uns natürlich nicht eins zu eins mit ihm vergleichen, aber er hat diese Herzenshaltung und sagt, Christus ist mein Leben, sagt er in demselben Brief, auch Sterben ist mein Gewinn. Paulus sagt, wenn ich gefragt werde, wie geht's mir, dann sage ich, Jesus wird verkündigt. Es ist okay, das Evangelium läuft. Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn, mein Lebensziel ist Frucht schaffen. Ich weiß auch gar nicht, was ich wählen soll. Auf der einen Seite wäre es total cool, wenn der Herr mich heimholt. Auf der anderen Seite gibt es noch so viel Arbeit hier. Ich bin da irgendwie zwiegespalten, sagt er ja im 21., 22. Vers. Hey Paulus, wie geht's dir? Im 4. Kapitel sagt Paulus im 11. Vers, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen. Ich kann beides, sagt Paulus. Ich kann hoch sein und tief sein. Mangel haben und Überfluss, ich kann in beiden Situationen Christus verherrlichen. Ich habe mich gefragt, Marco Hinder, kannst du das? Kannst du in beiden Situationen, in der Mangelsituation und in der Überflusssituation Christus verherrlichen? Manchmal denke ich, dass wir in der Überflusssituation am meisten gefährdet sind, dass wir abbiegen. Dann bekommen wir auch so ein schlechtes Gewissen, ah, ich könnte eigentlich noch mehr geben, ich könnte noch mehr machen hin und her. Wenn wir Mangel haben, wenn wir Not haben, wenn wir schwach sind, dann sind wir nahe bei Christus mit unserem Herzen. Dann ist Christus alles, weil bei uns geht ja nichts. Wenn bei uns viel geht, sind wir manchmal auch weit weg. Dann kommt so ein schlechtes Gewissen, ah, ich könnte noch mehr, aber es ist auch gerade so schön hier. Ha, so ein bisschen weiter weg und ich kann ja auch so ein bisschen Eigenes. Paulus sagt, ich kenne das, dass du zu viel hast, zu wenig hast. Spielt keine Rolle, don't matter. Don't mind. Ich will in jeder Situation Christus verherrlichen. Er schaut von sich weg, er schaut auf Christus hin und erwartet alles von ihm und bei ihm. Ist das meine Grundhaltung, meine Grundübung in meinem Leben, dass ich unabhängig von der Situation, in der ich mich befinde, zuerst auf Christus schaue und dann Christus sehe, ihn einlade, dass er in meinem Leben da ist und dass wir dann gemeinsam auf die Situation schauen? Oder schaue ich erst auf das Problem in meiner Ehe, in meinem Geldbeutel, auf meinem Konto, auf meiner Arbeit, in meiner Gemeinde und ich schaue auf das Problem und kann gar nicht mehr zu Christus schauen, weil das Problem ist ja so massiv. Paulus sagt, ich schaue auf Christus und Christus und ich, wir schauen gemeinsam dann dahin, wo wir gerade stehen. Das kann schön sein oder auch total bescheiden. Paulus ist auch gut ausgebildet, das sagt er auch im 3. Kapitel, aber er ist nicht arrogant, er ist ausgebildet, aber nicht eingebildet, er ist im Vergleich zu dem, was Christus aus seinem Leben gemacht haben, sagt er, ist meine akademische Bildung, meine rhetorische Fähigkeit, mein Geld, mein Status, meine soziale Geschichte, ist alles nebensächlich. Ich erachte es, sagt er in diesen Versen, für Dreck. Im Griechischen steht da Kakos. Steht da. Habe ich nicht reingeschrieben. Peter, du weißt das, gell? Da steht Kakos. Also, was soll der ganze Scheiß, sagt Paulus. Alles das, deine Ausbildung, deine Kohle, deine rhetorische Fähigkeit, deine intellektuelle Genialität, was du darstellst auf deiner Arbeit vielleicht. Paulus sagt, geschissen drauf. Entschuldigung, Kakos. Ich will Christus in meinem Leben realisieren. Christus soll mein Leben durchdringen können. Christus soll aus meinem Leben hervorbrechen können. Es geht nicht um das, was ich habe und mir selbst gemacht habe. Es geht, dass Christus in meinem Leben Gestalt gewinnt. Das sagt er hier im Philipperbrief. Finde ich total spannend und ich glaube, eine Begleiterscheinung, wenn Menschen so fokussiert darauf sind, dass Christus ihr Leben erfüllt, ist Freude. Deswegen kommen diese vielen Verse mit der Freude. Nicht Freude als Ziel, sondern Freude als Begleiterscheinung in einem Christus-zentrierten Leben. Timotheus ist die zweite Person, die in diesem Brief vorkommt. Es kommen vier Personen vor. Hey Paulus, wer um alles in der Welt ist dieser Timotheus? Wer ist das? Paulus sagt im zweiten Kapitel, Vers 20, ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, außer Tim. Sie suchen alle das ihre, nur er nicht. Wie ein Kind hat er mir mit dem Evangelium gedient. Ein offensichtlich junger Mann, der Hingabe hatte, der Christus erkannt hat und der auch Paulus gedient hat. Und Paulus sagt, es gibt überhaupt keinen, der so mit ungeteiltem Herzen Christus lebt und nachfolgt. Er ist mir ein Vorbild, er ist mir ein Beispiel, er ist mir ein treuer Gefährte, ein junger Mann in der Gemeinde, der Christus kompromisslos nachfolgt. Haben wir Tims in der Gemeinde? Ich hoffe, also, wer jetzt Tim heißt oder Timotheus heißt vielleicht niemand hier, aber Tim könnte ja sein, seht mir das nach. Der heißt halt Tim, bei mir heißt er Tim, Timotheus. Haben wir solche Jungs in der Gemeinde und Mädels, Männer und Frauen, die hingegeben Christus dienen? Sind wir als Ältere, manche von euch sind ja schon über 30 ist alles schon älter, ist so. Im biblischen Bezug hier, die Tims hier, die waren so zwischen 18 und 22. Haben wir als Ältere diese junge Generation im Blick, die Christus leidenschaftlich dient? Die mit ungeteiltem Herz Christus dient? Entwickeln wir die? Der Paulus hat eine total intime Beziehung zum Timotheus gehabt. Der hat den geleitet, der hat den gecoacht. Das war sein Mentor. Wir kennen die Timotheus-Briefe natürlich. Der Timotheus hatte seine Macken, seine Schwächen. Wir wissen das ja, aber Paulus hat sich um den gesorgt. Und er sagt, ich habe überhaupt niemand, der so leidenschaftlich wie Timotheus mir dient. Hey Paulus, was ist denn der Job für Timotheus in der nächsten Zeit? Auch das wird beantwortet im zweiten Kapitel. Timotheus muss nach Philippi, er muss die Gemeinde beruhigen, damit Paulus besser schlafen kann. Wir werden das gleich sehen, weil die Gemeinde war in Sorge. Paulus, wie geht's dir im Knast? Was machst du da? Dann schickt er Timotheus von sich weg, den er eigentlich gut gebrauchen könnte in Rom, für seinen Job, für seinen Dienst, für seine Aufgabe, für seine Berufung und sagt, geht mal nach Philippi und sagt denen, es ist alles gut hier. Es ist nicht so schlimm, wie es scheint. Wir sind safe, Christus ist da und das Evangelium läuft. Er schickt Timotheus weg. Die dritte Person in diesem Philipperbrief, die uns genannt wird, ist Epaphroditus. Das ist vielleicht einer, der ist ein bisschen unbekannter, der kommt auch nur hier so in einem längeren Abschnitt vor. Epaphroditus war ein Mitarbeiter, den Philippi ausgesendet hat nach Rom, damit er sich kümmert. Wir kennen das manchmal auch von Missionssituationen, dass wir sagen, im Knast, in Deutschland hast du Vollpension im Gefängnis, hast zumindest Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Das ist in Brasilien, wo ich auch schon im Gefängnis war, also als Besucher, nicht als Inhaftierter, nicht so. Und da ist die Familie dafür die hat Sorge und die Familie trägt dafür Sorge, dass die Leute im Gefängnis nicht verhungern, dass da Lebensmittel sind. Also da ist so eine Community, die sich darum kümmert, dass die Leute versorgt werden, dass sie die Dinge haben, die sie brauchen. Das ist in vielen Gefängnissen der Welt ist das so. Nicht überall ist so wie hier bei uns in Deutschland. In Rom war es offensichtlich auch so und die Gemeinde Philippi sendet den Epaphroditus nach Rom, damit er sich kümmert um Paulus. Er hatte Geld dabei, der hatte Versorgungssachen dabei und er sollte ihn unterstützen in der Gefangenschaft. Was ist passiert? Epaphroditus, ich habe es für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zurückzusenden. Paulus schickt ihn wieder heim. Warum? Der mein Mitarbeiter und Mitstreiter ist und euer Abgesandter und Helfer in meiner Not. Denn er hatte nach euch allen Verlangen und war tief bekümmert, weil ihr gehört hattet, dass er krank geworden ist. Also, emotionale Situation. Gemeinde Philippi in Griechenland sendet Epaphroditus zu Paulus zum Helfen, um da Fürsorge zu treiben. Dann wird der Typ krank. Dann hört die Gemeinde, der ist jetzt auch krank. Jetzt haben wir einen im Knast sitzen und der helfen soll, ist krank. Und die Gemeinde kommt nicht mehr hoch von den Knien, ist nur am Beten, sagen, Herr, was sollen wir tun? WhatsApp war noch nicht erfunden, es gab auch keinen PayPal. Auch das war nicht da. Und die Gemeinde sagt, was tun wir denn jetzt? Der, den wir geschickt haben, der es eigentlich machen sollte, kann es nicht tun. Dann sagt der Paulus, die drehen durch. Mir geht es eigentlich gut, Christus ist da, Epaphroditus, geh nach Hause. Er schickt ihn heim. Warum? Er hatte nach euch allen Verlangen und war tief bekümmert, weil ihr gehört hattet, dass er krank geworden ist. Und er war auch todkrank. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht allein aber über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Traurigkeit zu der anderen hätte. Ich habe ihn umso eiliger gesandt, damit ihr ihn seht und wieder fröhlich werdet und auch ich etwas weniger Traurigkeit habe. So nehmt ihn nun auf in dem Herrn mit aller Freude und haltet solche Menschen in Ehren. Wir sind stark verbunden auch mit Mission. Epaphroditus ist für mich oft so ein Beispiel für die ganze Schwachheit, die sich auch in der Mission abbildet. Du sendest jemand aus und er soll helfen, er soll evangelisieren, er soll Gemeinden gründen, Menschen zu Christus rufen. Dann ist er da in diesem Land und merkt auf einmal, ich kann es gar nicht. Ich werde krank. Ich bin homesick. Ich habe Heimweh. Ich schaffe das nicht. Ist das noch Gottes Plan für mein Leben? Wir haben das oft. Ich weiß nicht, ihr kennt es vielleicht auch aus eigenen Bezügen. Du sendest Menschen aus, die wagen was und werden dann mit Dingen konfrontiert, wo wir plötzlich merken, ist das dann Scheitern? Ist das eine neue Wegweisung Gottes? Ist das eine Umjustierung? All diese Fragen haben wir. Hier sehen wir, ganz schön, dass der Paulus sagt, erstens, der Epaphroditus hat es gewagt. Und Paulus sagt, haltet solche Menschen in Ehren. Er ist an die Grenze gegangen und ich sende ihn gerne zu euch zurück, aber segnet ihn, weil er hat mir an eurer Stelle gedient, obwohl ich ihn jetzt zurückschicken muss. Epaphroditus, ein Mann, der ans Limit ging, vielleicht können wir auch sagen, der an seinem Limit gestruggelt hat, sagen die jungen Leute, der es nicht gepackt hat, würden wir vielleicht sagen, der keine langfristige Perspektive da gehabt hat. Aber Paulus ermahnt uns und sagt, nehmt ihn auf in dem Herrn mit aller Freude und haltet solche Menschen in Ehren. Wie gehen wir um mit diesen Biografien? Vielleicht bin ich selbst so eine Biografie, wo ich sage, ich habe mir was vorgenommen. Für den Herrn, volle Kanne, Power. Jetzt stehe ich hier nach 2 Jahren und merke, so geht das nicht. Sind wir als Gemeinde ein Ort, wo wir solche Menschen in Ehren halten, wo wir sie segnen und pflegen? Denn um des Werkes Christi willen ist er, nämlich Epaphroditus, dem Tode so nahe gekommen, da er sein Leben nicht geschont hat, um mir zu dienen an eurer Stadt. Der vierte Mensch auf der Liste ist Jesus. Das kann ich kurz machen. Ihr wisst, dass Jesus unser Vorbild ist für selbstlosen Dienst. Und das ist in der Mitte, ist dieser Christus-Hymnus im Philipperbrief, wo er sagt, er achtete es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er hat sich entäußert, er ist abgestiegen vom Himmel, ist Mensch geworden, aber nicht irgendein Mensch, sondern er ist Kind geworden, von einer unehelichen Beziehung im Stall geboren. Er ist so richtig in die Tiefste der Tiefe gestiegen und ist dann an dem, was er litt, an dem, was er für uns tat, wieder aufgestiegen und hat das Erlösungswerk geschaffen durch seinen selbstlosen, uneigennützigen Lebensstil. Er verzichtete auf alles, um uns alle zu gewinnen. Gott hat ihn in den Himmel gehoben, so lesen wir das in diesem Christus-Hymnus, und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. In Vers 5, wo dieser Christus-Hymnus beginnt, Kapitel 2, Vers 5 steht, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Und dann beginnt es, er, der in göttlicher Gestalt war. Gehen wir so miteinander um, wie Christus es uns vorgelebt hat? Diese Selbstlosigkeit, Uneigennützigkeit, Uneitelkeit, diese Bereitschaft, das Leben, die Kraft, die komplette Existenz, das komplette Engagement einzusetzen, um den anderen zu segnen. Das wünscht Paulus sich von den Philippern. Das wünsche ich mir von den Schönbachern. Und ich wünsche mir das von mir. Bin ich ein Mensch, der erkannt wird als jemand, der Christus als Vorbild hat, dass er so uneigennützig wie Christus, wie Timotheus, wie Epaphroditus, wie Paulus agiert? Vier Personen, die als Mittelpunkt den Dienst für andere, für Gottes Sache haben. Vier Personen, die uns lehren, lass dich selbst los, vergiss, was hinter dir liegt, streck dich aus nach dem, was vor dir liegt, der Siegpreis der himmlischen Berufung in Christus Jesus. Philipper 3, Vers 13 bis 14. Wenn wir das tun, was wird die Folge sein? Jesus lehrt uns im Johannesevangelium, wenn wir das aufschlagen, Johannes 15 steht nicht auf der Folie. Vielleicht habe ich da eine Folie, muss ich da mal gucken. Nee. In Johannes 15 steht ein Befehl. Johannes 15, Vers 9 ist ein Befehl von Jesus. Dort steht, ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Das ist grammatikalisch ganz klar. Da steht einfach, ich soll das tun. Ich will, dass ihr das tut. Da steht nicht, wenn du Zeit hast, wenn du Lust hast, wenn es dir gerade liegt, wenn die Umgebungsbedingungen es ermöglichen, dann. Da ist kein If und Else. Da steht, bleib in meiner Liebe. Und dann ist meine Frage, Herr, wie geht das? Wie bleibe ich in deiner Liebe? Wie geht das? Und dann sagt der Vers 10, und der ist total uncharmant, der Vers 10 sagt, wie das geht. Wisst ihr, was da steht? Wie ich in seiner Liebe bleibe? Vers 10 steht, wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Gehorsam, hören auf das, was Gott mir sagt, bringt mich in die Mitte seiner Liebe. Es ist nicht dieser emotionale Touch. Es heißt nicht, ich kann die Hände höher heben bei der Anbetung, was ich mag. Das ist gar nicht schlimm. Ja, es heißt nicht, ich bin leidenschaftlicher im Spenden. Alle möglichen Dinge bringen uns nicht dazu, in der Liebe zu bleiben, sondern wir tun, was Gott uns sagt, weil Jesus hat das getan, was der Vater ihm sagt. Und wir bleiben in der Liebe. Liebe ist so schön, so warm, und Gehorsam ist nicht so schön, nicht so warm, ist eher so Aufgabe und Abend ist eher so anstrengend. Nein, Liebe geschieht da, wo ich tue, was Gott mir sagt. Und warum sollen wir das tun? Dann steht da, weil ihr euch den Himmel verdienen müsst, weil ihr zeigen müsst, dass euer Gehorsam, dass ihr damit auch wert seid, dass ihr eines Tages die Krone des Lebens bekommt. Steht das da? Ihr müsst jetzt aufspringen, müsst sagen, Irrlehrer, falsch, Fehler. Natürlich ist es falsch, natürlich steht es nicht da. Warum sollen wir Gott gehorsam sein, Jesus gehorsam sein, in seiner Liebe bleiben? Warum? Ich sage euch das, sagt der nächste Vers, damit meine Freude euch erfüllt. Es geht wieder um die Freude. Wie erfüllt Freude unser Leben, indem wir das tun, was der Vater, was Jesus uns sagt zu tun? Wie kann ich in der Liebe bleiben, indem ich tue, was er sagt, und die Folge davon ist, dass die Freude uns erfüllt? Habt ihr früher, wo ihr die Häuser, ich habe gehört, wir haben Rentner hier, wo ihr die Häuser gebaut habt, da hast du Speis gemacht, früher Bodenplatte haben wir selbst gegossen, so, das kennt ihr noch, gell? Mit den Maschinen, drei Maschinen, die ganze Gemeinde war da. Und dann gab es immer dieses Fass mit dem Wasser, wo du die Eimer geholt hast, immer so, und dann hat irgendeiner hat gewusst, die richtige Mischung, ein Eimer, sieben Schaufeln Zement und 20 Schaufeln Sand, was auch immer, und dann wurde gemischt. Wer kennt das noch? Ja. Okay, ihr müsst den Jüngern erklären. Also, der Trick ist, da gab es ein Fass, das war so ein blaues, ich kenne es immer nur so, also ein blaues Fass, 200 Liter stand da, und da hast du einen Schlauch reingelegt in dieses Fass, und der Schlauch war immer so ein bisschen aufgedreht, weil du hast ja, wenn du die Speismaschine genau, immer so eimerweise Wasser da entnommen, und das Fass lief dann über, musste immer voll sein, wenn es zu leer war, dann hat irgendeiner geschimpft, und dann gab es so die Situation, wo du nicht aufgepasst hast, hast gefrühstückt oder hast langsamer Speis gemacht, dann lief das Fass über. Warum lief das Fass über? Weil der Schlauch, der von außen kommt, der steckt in dem, der hat permanent von außen Wasser in das Fass gebracht, hat immer den Spiegel hochgehalten. Du hast manchmal geschöpft, wenn du aufgehört hast zu schöpfen, dann lief es über und lief es raus, das hast du nicht gemerkt. Und ich stand immer da und war dafür eigentlich verantwortlich. Und hinten hat dann irgendeiner gebrüllt, meistens war es der Gerhard Müller oder so, und hat dann gerufen, hat gesagt, ey, das läuft über, hier ist alles nass, denk doch mal nach. Also da war dieses überlaufende Fass. Das ist ein Bild. Christus will seine Liebe und seine Freude von außen in unser Leben legen, dass wir überfließen. Freude kann man nicht machen. Freude kann man nicht, kitzel mich mal, dann fange ich an zu lachen. Freude ist was, was Gott in mich reinlegt. Ich bleibe in seiner Liebe, ich bleibe in seiner Nähe. Ich tue, was er mir sagt. Und die Folge davon ist, das sagt der Text, damit meine Freude euch erfülle. Ihr tut, was ich euch sage, und dann kommt Christus in mir. Die Freude kommt in mich rein und die greift Raum. Dann läuft das über und irgendwann spritzt es raus. Aus meinen Händen, aus meinem Mund, aus meinen Augen, aus meinem Leben. Ich kann die Freude nicht halten, die von außen von Gott in mein Leben reingelegt ist. Vier Personen in diesem Brief, die vorkommen, wo ich dieses Prinzip sehe. Vier Personen, die diesen Freudenbrief zum Freudenbrief machen, weil wir sehen, dass sie nicht alle sich selbst dienen, sondern dass sie Christus dienen und dass Christus sie benutzen kann als Werkzeuge für das, was er am liebsten tut, nämlich Menschen zu segnen. Und Freude ist die Begleitmusik ihres Dienstes für Gott im Werk. Ich möchte euch herausfordern, lass dich selbst los, vergiss, was hinter dir liegt, streck dich aus nach dem, was vor dir liegt. Das sagt Paulus ja in Philipper 3. Wie wird mein Leben voller Freude? Das ist der Schluss von dieser Predigt als Folge von einem losgelassenen Leben. Ich binde mich an Christus, lass mich selbst los und freue mich, weil er in mir lebt und in mir wirkt. Und als Folge eines dienstbereiten Lebens. Christus macht uns das vor, Paulus macht uns das vor, Epaphroditus, Timotheus. Sei bereit zum Dienst. Sei nicht theoretisch Christ, sondern dienstbereit. Ich bin bereit, anderen zu dienen, andere zu segnen, für sie zu arbeiten. Ich habe Demut, Mut zum Dienst. Und das Dritte, Freude in deinem Leben ist die Begleitmusik eines gehorsamen Lebens. Ich bin bereit, seine Gebote zu halten, weil durch seine Gebote, die ich realisiere, wo ich hinterher stolper, ich kann das ja nicht immer, ist eine Freudenquelle in meinem Leben, die dann auch überfließt. Maximale Freude habe ich, wenn Christus in der Mitte meines Lebens ist. Habe ich nicht abseits von Christus, sondern wenn er nah bei mir ist. Abseits von Christus gibt es nichts Schönes. Wir denken das immer. So ein bisschen, wir sind wie die Pferde, die am Zaun, über den Zaun den Hals strecken, kriegen ab und zu mal einen Elektroschock und sagen, aber da drüben ist das Gras grüner, das ist schöner. Aber nein, Christus hat uns die Wiese eingezäunt, weil das Schönste ist in der Mitte. Abseits von Christus gibt es nicht mehr Freude. Gott segne euch in der nächsten Woche. Es sind blusige Wochen, das heißt also traurige Zeiten. Es kommt Dunkelheit und Regen und dieses Jahresendblues, der kommt. Ich wünsche euch, dass ihr Freude erlebt, weil Christus in euch lebt. Lasst sein Wort in euch leben und seid bereit zu dienen. Seid bereit, euch loszulassen, eure Situation, und seid gehorsam. Und dann erlebt seine Freude. Gott segne euch. Amen.